Ich werde oft gefragt, ob mir das nichts ausmacht, diese zum Teil echt schrecklichen Geschichten anzuhören, wo so viel Leid auf einen einstürmt und wo ja noch kein Ausweg zu sehen ist. Und meistens ist es, kann man wirklich sagen, dass das für mich schwierig ist, zuzuhören. Vor allem dann die Zeit danach, wenn ich wieder weiterfahre oder wenn ich wieder hier allein im Atelier bin, dann verfolgt mich das. Ich stelle mir vor, was der oder die Erzähler durchmachen mussten und auch noch durchmachen müssen, weil es gibt ja kein Ende. Da ist ja nichts abgeschlossen und man kann sagen, alles wunderbar und das war's dann. Das Problem, das ich immer sehe, ist, so unausgesprochen erwartet wird das, weil man ja mit Jesus unterwegs ist, unweigerlich ein Happy End kommen muss. Also ich bete und rufe Gott an und er hilft dann. Wenn man es aber realistisch sieht, dann passiert das nicht immer, vorsichtig formuliert, sondern es ist eher so, dass, und das macht es natürlich schwierig, dann zu sehen, wie die Leute in die Zukunft schauen. Da leide ich schon mit. Also mir macht schon was aus. Nicht so, dass ich da an den Rand meines Glaubens komme, ganz im Gegenteil. Und auch nicht so, dass ich sage, ich halte es nicht mehr aus, ich höre das jetzt auf mit den Super-Prom-Geschichten. Auch das auf gar keinen Fall. Denn die Geschichten, die Menschen, die mir hier begegnen, sind Menschen, die so authentisch sind. Und das ist das, was mich wiederum ermutigt, mehr Geschichten zu veröffentlichen. Und so ist er auch jetzt in dem Film mit Annegret. Das ist eine Geschichte, das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich und widerspricht allen gängigen Vorstellungen, die man so hat als Christ. Und es war auch eine meiner Fragen an Sie, wie hat sich dein Christsein gegenüber früher verändert, wo man seine stille Zeit gemacht hat und alles easy lief. In Ihrem Leben läuft nichts leicht. Und da wiederum bin ich dankbar und auch stolz auf solche Leute, dass sie den Mut finden, ihre Geschichte zu erzählen.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal, wie abgedreht das war.
Ich habe mir überlegt, wie fange ich an? Wir haben uns kennengelernt vor 30 Jahren oder so, oder?
89 war das.
89. Mhm. 99, 2009, 2019.
23 Jahre.
Mann!
Mhm. Ach Quatsch, nicht 23, 33. Ja,
genau. Und wir beide müssen aufpassen, wir als Urschwaben, aus der gleichen Stadt kommend, das haben wir auch nicht gewusst, ne? Dass wir nicht ins
Schwäbische rutscht.
Ins Schwäbische zurückfallen. Ne? Und der Kontakt kam ganz plötzlich aus dem Nichts. Und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber. Ich weiß nur zwei Stichpunkte von dir, dass einer eurer Kinder sich das Leben nehmen wollte und es hat nicht funktioniert. Und dass dein Mann verstarb, der sich das Leben nahm. Und du jemand bist und sagst, wo bleibt da mein Glaube eigentlich? Wie kann ich da mit überleben? Und wie gehst du mit dieser Trauer um, mit diesem Zweifel?
Also, ich denke, das ist mein größtes Problem, mir in der Situation den Glauben zu erhalten. Ne? Und das war auch das Allerschwierigste für mich, ne? In der Situation noch zu glauben, nach all dem, was ich erlebt habe. Ne? Und ich bin immer noch am Kämpfen und ja, es ist schwierig, ganz ehrlich schwierig.
Denkst du manchmal zurück vor diesen Katastrophen, wie du da Beziehung gelebt hast mit Gott und auch jetzt? Was denkst du dann?
Also man hat ja versucht, als Christ immer seine stille Zeit zu machen und alles mit Gott zu regeln und zu planen.
Stille Zeit heißt?
Stille Zeit heißt, dass man sich morgens Zeit nimmt, dass man betet, dass man Bibel liest und den Tag mit Gott beginnt, all diese Dinge. Und Ja, ich habe mein Leben eigentlich seit meiner Konfirmation immer mit Gott geführt und ja, mit allen und Höhen und Tiefen ging das halbwegs, sage ich mal. Ne?
Weil die dann, Ausschläge nicht so hoch und tief waren?
Bis dann ein Einschlag nach dem anderen kam, seit 2010 ist es so. Und du denkst nach jedem Ding, was passiert ist, wenn du dich wieder halbwegs erholt hast und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und durch den Suizid jetzt meines Mannes vor fast 2 Jahren, da war ich wirklich am Tiefpunkt von meinem Glauben angekommen, wo ich dachte, also das kann jetzt nicht sein.
Was war der erste Einschlag?
Der erste ganz große Einschlag war meine Brustkrebserkrankung 2010. Wo ich zum Frauenarzt reingehe, zu der Routineuntersuchung und komme raus und habe Brustkrebs, wie sich herausgestellt hat, auf beiden Seiten mit Metastasen. Ja, dann fängt das ganze Prozedere an, was ja alle kennen, mit Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und.
Hat dein Glauben da schon Risse bekommen? Oder? Ah, sie hat sich immer so theoretisch an die Risse bekommen. Klar kriegt er Risse. Mhm. Ja, aber wie geht man damit um?
Ja, klar, war das schon sehr schwierig. Habe ich nicht verstanden, warum das Gott zulässt. Vor allem, weil ich es halt wirklich beidseits hatte, weil man dann erst gesagt hat, nee, keine Metastasen. Dann heißt es, man hat doch Metastasen. Dann war es so, dass ich die Chemotherapie ganz schlecht vertragen habe, dass ich die abbrechen musste und mir dann schließlich gesagt habe, also so möchte ich nicht leben und wenn Gott mich haben will, dann ist es auch okay, ne? Und ich hatte mir dann von Gott erbeten, dass ich wenigstens noch den Geburtstag meines Jüngsten, den 18. erlebe. Und das habe ich jetzt auch locker geschafft. Das Ganze liegt jetzt schon 13 Jahre zurück. Ne?
Giltst du als geheilt, was dieser Brustkrebs?
Ich gilt jetzt als geheilt. Nach 5 Jahren gilt man als geheilt. Ja. Genau.
Das war ja dann ein Highlight.
Ja.
In der Tiefe zu sehen, es wird besser.
Ja, also im Nachhinein bin ich da sehr dankbar gewesen, dass das alles so ausgegangen ist. Das hätte ja keiner für möglich gehalten, aber waren natürlich auch viele Kämpfe. Ne? Mhm. Du musst da mit den Ärzten reden und sagen, ich will keine Chemotherapie. Die sagen, das ist unverantwortlich und lauter solche Dinge. Ne? Und musste ich da durchschlagen mit vielen Tiefen. Aber ich war dann froh, dass, nachdem ich das alles halbwegs gut überstanden habe, aber parallel dazu hat sich dann schon die nächste Krise angebahnt, als ich so halbwegs wieder fit war. Ne?
Darf ich nachfragen?
Ja, kannst du machen. Ja.
Welche das war?
Also da haben wir gemerkt, dass bei unserem ältesten Sohn irgendwas nicht stimmt. Der war so 18, 19. Der ist psychisch auffällig geworden nach dem Abitur. Er hat hier an der Bibelschule Brake angefangen und wir haben gemerkt, da läuft was aus dem Ruder.
Also er war normal. Normal im Sinne von unauffällig.
Ja.
Psychisch unauffällig.
Also im Nachhinein muss man sagen, da waren schon auch etliche Dinge. Wenn man Teenager-Jungs hat, da ist natürlich viel, wo man denkt, ja, das verwächst sich wieder oder das ist halt so eine Phase, das geht wieder vorbei. Ne? Aber deshalb hat man das dann oft nicht so registriert oder zur Seite getan. Aber man hat dann so gemerkt im 2011, 12, also das ist nicht mehr ganz normal, wie er sich
verhält. Da stimmt was nicht.
Da stimmt irgendwas
nicht. Da kriegt man als Eltern Angst und Sorge.
Genau. Dann
und fragt nach und sagt, Schatz, was ist mit dir?
Genau. Dann geht es halt los, dass man bei Ärzten Terminen macht, dass man versucht, dass er in Seelsorge geht und ja, all diese Dinge sind dann angelaufen. Wir haben auch gemerkt, dass er mit der Bibelschule nicht klarkommt, dass er einfach überfordert ist und dass er dann mal ganz oben war, dann wieder ganz unten. Und es war ein Termin beim Arzt nochmal vereinbart. Wir hatten einen Termin vereinbart mit der Leitung von der Bibelschule. Und am Tag zuvor abends stand dann die Polizei vor der Tür und hat uns gesagt, dass unser Sohn aus 15 Meter Höhe gesprungen ist, dass sie uns nicht mehr sagen können, er ist im Krankenhaus. Ja, das war 2013 im Februar.
Wenn die Glocke läutet und Polizei steht vor dem Haus, weißt du noch, was du da gedacht hast?
Also man weiß in dem Moment sofort, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Ne? Und ich weiß noch, meine erste Frage war, wer? Ne, von meinen 4 Kindern. Ne? Und war mir aber eigentlich schon klar, dass es natürlich unser Ältester sein muss. Ne? Und
ihr seid sofort ins Krankenhaus gefahren?
Ja, wir sind sofort ins Krankenhaus gefahren. Und um diese Geschichte abzukürzen, ist es so, dass er diesen Sturz aus 15 Meter Höhe so gut überlebt hat, dass es fast unglaublich war. Er hat nach einem halben Jahr ist er wieder gelaufen, hatte wenig Einschränkungen, er ist nicht auf den Kopf gefallen. Also das war ein absolutes Wunder, dass er das so überlebt hat. Kam dazu, dass zufällig ein Lungenspezialist in der Klinik war, als er eingeliefert worden ist, der ihm das Leben gerettet hat, weil ein Lungenlappen abgerissen war. Und also da waren einige Dinge, die wirklich nicht normal waren, dass das so gut geklappt hat und sie ihn so gut operieren konnten, dass er das wirklich überlebt hatte. Ja, da ist man dann echt dankbar, wenn man dann sieht, dass das so ausgegangen ist. Es waren viele Kämpfe, viele schwere Dinge, genau. Ja, dann haben wir uns gerade so erholt von all dieser Sache und er hat angefangen, unser Ältester in Krelingen eine Ausbildung zu machen. Die ist so eine überbetriebliche Ausbildung, wo eben Leute da sind, die so ein bisschen psychische Probleme haben. Dort hat er dann angefangen. Und wir haben dann gegen Herbst, Winter gemerkt, da läuft wieder was aus dem Ruder. Ne? Dann haben wir wieder mit der Leitung dort telefoniert, Ärzte telefoniert und sind auch Kardinalfehler gemacht worden von Ärzten, die einfach Medikamente abgesetzt haben. Und was soll ich sagen, schlussendlich 2014 stand die Polizei wieder vor der Tür. Er ist wieder gesprungen. Ja, und diesmal ist er eben auf den Kopf gefallen. Schwerstes Schädel-Hirntrauma. Kam dann mit dem Rettungshubschrauber nach Hannover. Und die erste Nacht haben die Ärzte eigentlich gedacht, er überlebt nicht. Und sind dann doch wieder die Organe alles angesprungen. Und ja, dann begann für uns alle wieder ein Kampf, ihn jeden Tag zu besuchen. Wir sind jeden Tag nach Hannover gefahren von hier aus. Die Ärzte haben uns gesagt, sie können gar keine Prognose stellen, vermutlich schwerster Pflegefall, ob er überhaupt wieder denken sehen kann. Keine Ahnung, ne? War alles offen. Ne? Es ist so, dass wir ein Dreivierteljahr von Klinik zu Reha-Klinik gefahren sind, alles für ihn gemacht haben. Und wir haben ihn dann Weihnachten 2014 nach Hause geholt als Schwerstpflegefall. Er war halbseitig gelähmt. Und wir wollten einfach, dass er rauskommt aus diesen ganzen Krankenhausgeschichten.
War eine Kommunikation mit ihm möglich?
Ja, war möglich.
Also er konnte reden?
Er ist zum Glück her, vom Kopf her, also es hat sich alles stabilisiert. Er kann jetzt auch wieder, er ist vom Kopf her klar, ne? Er kann reden, denken, sprechen und also da sind auch viele Wunder passiert, sage ich mal. Wir haben ihn jetzt so weit, dass er am Rollator laufen kann. Er hat viele Einschränkungen. Man sieht ihm natürlich an, dass er hatte fast alles gebrochen, ne? Von Kopf bis Fuß, ne? Schwerste Verletzungen und aber dass er überhaupt jetzt wieder laufen kann und vom Kopf her klar ist, das ist unglaublich.
Schwingt da nicht die Angst mit, dass er das nochmal macht?
Ja, die Angst ist immer da, aber mit dieser Angst muss man lernen zu leben, dass ich es nicht verhindern kann. Ne? Ja. Ich kann es nicht verhindern, wenn er es wieder macht.
Denkt man da, ich lasse ihn nicht mehr aus den Augen?
Anfangs schon, ja, aber dadurch, dass wir das jetzt praktisch zweimal erlebt haben, mit den ganzen Fragen, die dahinter stehen, habe ich wirklich auch gelernt, dass es nichts hilft, immer darüber nachzudenken, ne? Wann passiert es wieder. Aber es geht mir so, auch jetzt, wenn ich den Rettungshubschrauber höre oder wenn die Polizei hier durch die Straße fährt, fängt mein Herz sofort an zu klopfen. Ne? Und ich gucke dann oft auch, bleiben Sie bei mir stehen. Ne?
Also. Und in dieser Angst um den Sohn, ich frage konkret, welche Rolle spielt der Gott noch?
Also,
Man also, spricht so schnell über die, Entschuldigung, die Warum-Frage und da gibt es ja keine Antwort.
Das ist da gibt es keine Antwort und das zerreißt dich auch innerlich und du kannst es nicht verstehen. Du hast selber gerade eine Krebserkrankung, die eigentlich todbringend war, überlebt. Er hat den ersten Sprung sehr gut überlebt, wenn man das so sagen kann, und dann passiert es wieder, ne? Und du fragst dich schon, warum lässt das gut zu und warum? Und also mit Glaube ist da ganz, ganz schwierig. Ne? Du funktionierst nur, und ich habe das in der Zeit oft so empfunden, dass wie Jesus, die eine Geschichte, wo die Freunde den Gelähmten runterlassen in die Kathedrale, dass ich gar nichts tun konnte, sondern dass mein Umfeld für uns da war, für uns gebetet hat, und selber kannst du nichts
machen. Das ist die Geschichte von dem schwerkranken Mann, den seine Freunde zu Jesus bringen. Weil selber hätte er es ja nie geschafft. Und die deshalb auch noch das Dach abdecken.
Genau, die meine ich. Ja.
Und du fühltest dich wie der Mann auf der Liege.
Genau. Und du kannst gar nichts anderes machen in der Situation. Du musst ja nur funktionieren. Du musst nur gucken. Du hast ja noch 3 Kinder, die du zu versorgen hast, die auch im Teenageralter sind. Ich selber habe ja auch eine schwere Erkrankung hinter mir gemacht.
Wie haben denn die reagiert?
Also das ist natürlich äußerst schwierig. Die haben sich zum Teil auch sehr zurückgezogen, sehr verschlossen. Ne? Und du musst es irgendwo laufen lassen und gucken, dass die Kinder da irgendwie mit klarkommen, weil du selber ja mit dir so beschäftigt bist. Ne? Und es war schon für die Kinder auch hart, aber ich habe 4 Jungs und ich glaube, die haben es auch noch mal schwerer. Vielleicht würden Mädels eher mit einem reden oder sich austauschen, aber unsere Jungs haben sich sehr zurückgezogen, ne? Durch die ganze Situation. Ne?
Wie lange hat es gebraucht, bis du dieses Leid überwunden ist, falsch, aber unter den Füßen hattest mit eurem Sohn?
Also das habe ich noch gar nicht überwunden. Das kommt immer mal wieder hoch. Ne?
Träumst du davon nachts?
Nein, das nicht mehr.
Nee. Aber war so?
Ja, war so. Nein, ich versuche das mittlerweile irgendwo anzunehmen und in mein Leben so zu integrieren, dass ich eben jetzt ein schwerbehindertes Kind habe. Und auch all die Fragen damit, die damit zusammenhängen, hätte man vorher, ne, es steht jetzt fest, das habe ich vorher gar nicht gesagt, dass er eine bipolare Störung hat, also manisch-depressiv ist, und dass er deshalb immer einmal ging es ihm ganz gut und dann ist er wieder ins Loch gefallen, ne? Und hätte man das richtig eingestellt, medikamentös, wäre das vielleicht gar nicht passiert, ne?
Hast du dich gefragt, was du falsch gemacht hast?
Ja, also man denkt sich dann schon einfach die Dinge, wo ich dir vorhin erzählt habe, dass dann schon Auffälligkeiten da war, die man aber dann zur Seite legt und denkt, ja, das ist halt
Teenie.
So.
Ja, Teenie-Alter. Ja, genau. Völlig klar.
Ja, genau. Ja. Ja, der nächste große Einschlag war der 4. Juni 2021. Da steht mein Nachbar vor der Tür, streckt mir sein Handy hin und da steht drauf eine Nachricht meines Mannes: Kümmert euch um Annegret, ihr braucht mich nicht zu suchen, es ist schon zu spät. Ja, mit dieser Nachricht sind wir dann zur Polizei gefahren und die haben dann natürlich sofort eine Fahndung eingeleitet. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, ist es sogar auch über den Rundfunk ist eine Suchmeldung rausgegangen, ne? Und wie ich jetzt im Nachhinein weiß, hat es eine halbe Stunde gedauert, bis sie das Auto gefunden haben, in dem sich mein Mann das Leben genommen hat. Ja, und in dem Moment, da denkst du wirklich, das kann jetzt nicht auch noch sein. Ne? Also das war furchtbar, ne? Ja, und in so einer Situation, da hilft dir Gott und dein Glaube auch recht wenig. Was mir total geholfen hat, war, es waren Nachbarn da, es hat mir noch jemand auf die Polizeistation Medikamente gebracht, damit ich ruhiger geworden bin. Eine Stunde später war die Schwester meines Mannes mit ihrem Mann hier 5 Stunden später war meine Schwester aus Heidelberg mit ihrem Mann hier. Die haben die Nachricht bekommen, sind sofort ins Auto, sind hierher gefahren und haben versucht, das mit mir durchzustehen. Ja, dann kommt die Polizei dann nochmal ins Haus, die klingeln dann auch nochmal, wenn es dann definitiv feststeht. Dann kommt natürlich ein Notfallseelsorger mit und das ganze Brimborium, die ganze Straße bekommt mit, dass hier irgendwas passiert ist. Ja, und dann weißt du, du musst es jetzt auch deinen Kindern sagen, die wussten das ja noch gar nicht, ne? Also ich, wie gesagt, die Suchmeldung ist im Radio rausgegangen, aber meine Kinder wussten noch für nichts, ne?
Wie alt waren die da?
Das war jetzt
2 Jahre.
Vor 2 Jahren war der Älteste war 28 und der Jüngste 21. Genau, und ich weiß gar nicht mehr genau, wer jetzt dann meine Kinder angerufen hat. Ich konnte das natürlich nicht und denen Bescheid gesagt hat, ne? Die sind dann auch alle nach und nach hier eingetroffen, natürlich auch in Tränen ausgebrochen. Und das habe ich selten gesehen bei meinen Kindern, dass die dann auch richtig weinen. Und ja, einen Sohn habe ich, der lebt in Dänemark. Der hat sich dann auch am nächsten Tag in Zug gesetzt und ist gekommen. Ja, aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. Und da fragst du dich halt schon, ne, wie kann Gott, dieser Gott, das jetzt auch noch zulassen? Ne? Und ich hätte das halt nie gedacht jetzt von meinem Mann, weil wir es bei unserem Sohn jetzt 2-mal miterlebt haben, wie furchtbar das ist. Ne? Und wir haben da ja auch oft drüber gesprochen, über solche Dinge. Und da war nie irgendwie also eine konkrete Andeutung oder so, dass er sowas auch vorhat. Ne?
Und das war komplett aus dem Nichts.
Das war also komplett aus dem Nichts für mich. Im Nachhinein habe ich leider gemerkt, wie genau das alles durchgeplant war. Ne? Also er hat sich da wohl schon länger damit beschäftigt, ne? Hat genau gewusst, was er macht, wie er es macht. Und ich habe Notizzettel gefunden, wo Passwörter drauf standen, wo in der Heizung noch ein Zettel klebte, wie ich sie einstellen soll. Also er hat schon versucht, an alles zu denken und hat es sehr wohl geplant.
Um dir ein wie auch immer geartetes Weiterleben zu ermöglichen.
Genau, genau, ja. Und man hat auch, die Polizei hat uns dann auch gesagt, dass ein Abschiedsbrief vorliegt, hat er auch einen hinterlassen. Das war uns dann auch eine gewisse Hilfe, wenn man das so sagen kann. Ne? Also, dass jetzt doch noch eine Botschaft da war. Ja, genau. Und es hat uns dann auch erspart, dass die Kripo da noch da irgendwie nachforschen musste, weil die wollten den dann auch sehen und damit war halt, sonst kommt ja auch dieses ganze Prozedere noch in Gang, dass die Kripo da eingeschaltet wird. Und
genau.
Ja, so ein Suizid halt auch immer eine Botschaft irgendwo, ne? Das ist nochmal was anderes, als wenn jemand durch einen Unfalltod oder ganz plötzlich Herzinfarkt oder was von jetzt auf gleich weg ist. So ein Suizid hat eine Botschaft. Ne?
Welche Botschaft hatte das für dich?
Dass halt er mit dem Leben nicht klarkam, ne? Und dass vieles einfach im Argen lag. Und ja, sonst wählt man so einen Weg nicht, ne?
Wird man da nicht auch aggressiv?
Also von meinem Typ her, das nicht aggressiv, nicht, aber wütend, wütend, total wütend. Also ich bin wütend auf Gott und natürlich auch wütend auf meinen Mann. Also das ist bis heute leider oft auch noch so, dass ich sehr wütend bin, wie er mir das hier alles überlassen kann, gerade auch ein schwerbehindertes Kind zu haben. Und er weiß ja, was wir alles durchgemacht haben. Und ja, dann verstehe ich einfach nicht, wie man so aus dem Leben gehen kann und schreibt dann auch noch im Abschiedsbrief, dass er hofft, bei Jesus jetzt zu sein. Ne? Und ich denke dann, er ist jetzt bei Jesus, toll, ne? Und ich? Ne? Ich habe jetzt hier die ganze Scheiße an der Backe. Ne?
Klar. Mhm. Das sind 4 Kinder, eins davon schwerstbehindert. Mhm.
Ja, und da ist Gott ganz, ganz weit weg. Und ja, ich habe dann oft auch deine Sendungen gehört und das hat mir dann auch immer wieder Mut gemacht, wenn dann Leute auch eben so offen berichtet haben, dass eben nicht alles easy ist im Leben und dass es nicht immer ein Happy End gibt. Und das gibt es bei mir leider auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe Gott wenig erlebt in dieser ganzen Zeit. So im Nachhinein hat mir mal jemand gesagt, vielleicht ist das einfach Gott gewesen, dass ich jetzt nicht völlig durchgedreht bin und dass ich jetzt nicht in der Psychiatrie gelandet bin oder dass ich auch sage, jetzt bringe ich mich eben auch noch um, sondern dass ich es geschafft habe, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und zu arbeiten und alles anzugehen. Ne?
Wenn du sowas hörst, wirst du dann nicht aggressiv?
Nein, das hat mir jetzt so ein bisschen geholfen, mhm, das so rumzusehen, ne? Dass ja, dass ich das vielleicht alles so gar nicht so gut überstanden hätte, wenn da nicht doch Gott. Also ich fühle mich von Gott ganz oft verlassen und überhaupt nicht geliebt, aber vielleicht hat mir doch Gott geholfen, das alles irgendwie durchzustehen, ne? Und da durchzukommen. Ne? Ja.
Du hast doch mit Sicherheit auch noch diese ins Nichts führende Warum-Frage gestellt. Oder was soll das alles? Mhm. Oder warum ich? Mhm.
Ja, und da bin ich auch jetzt noch dabei. Also ich kann es immer noch nicht nachvollziehen und man hat auch schon immer ein bisschen Angst wirklich. Was ist, wenn jetzt wieder jemand klingelt, wenn wieder irgendwas ist? Schaffe ich das dann nochmal oder was soll noch kommen? Und ja, ich habe halt so oft gedacht, was habe ich jetzt von meinem Glauben noch? Was habe ich davon, ne, dass ich an Gott glaube? Ne? Es kommt ja immer noch schlimmer. Ne? Kaum habe ich die eine Situation durch, dann kommt das nächste. Ne? Und
wartest du da auch schon jetzt wieder darauf?
Also
auf den nächsten Einschlag?
Es sind schon immer mal wieder die Gedanken da. Ne? Oder gerade wenn ich einen Martinshorn höre oder einen Hubschrauber, dann springt es sofort wieder an, ne, diese Gedanken. Genau, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja, genau. Ich kann mit der Situation und mit meinem Glauben, was mir wirklich geblieben ist, ist in meinem Glaube, dass es Gott gibt und dass dieses Leben hier nicht alles ist, sondern dass das Allerbeste noch kommt und dass das mit meinem Tod beginnt. Ne?
Das und hast das, du in dir.
Das ist zum Glück die ganze Jahre und ist auch jetzt immer in mir drin gewesen. Dieses Leben ist nicht alles. Ne? Und mit diesem Hintergrund kann ich das auch in den schweren Zeiten besser aushalten, dass ich mir sage, gut, ich muss das Leben hier irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich muss damit leben. Es ist so. Ich kann es mir nicht erklären. Ich verstehe Gott nicht. Aber es wird der Tag kommen. Ne?
Und Annegret, du hast vorher gesagt, du hast stille Zeit gemacht, du hast die Bibel aufgeschlagen und hast dann deine Bibelverse gelesen. Macht man das noch dann?
Oder? Nein. Nee.
Oder geht in die Gemeinde, wo dann manchmal gesagt wird, Love is all around und das Leben ist easy?
Nee, Gemeinde ging bei mir auch gar nicht. Ich wollte zum einen mit all den Geschichten, wenn du irgendwo hingehst, du wirst immer angesprochen, irgendwie, wie geht's dir, ne? Und was sollst du denn da sagen in der Situation? Klar. Also da hatte ich wirklich gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ne? Was mir oft geholfen hat, waren so kleine Andachten oder es schreibt mir jemand über WhatsApp irgendwas. Das sind so kleine Häppchen gewesen, die mir dann geholfen haben. Oder eine nette Postkarte, eine nette Ermutigung und so ganz kleine Häppchen, die dir dann helfen in solchen Zeiten. Und wie gesagt, die Hilfe sind dann nicht unbedingt Bibelverse, sondern die Hilfe sind praktische Dinge. Ne? Und das soziale Netz ist total wichtig. Ne? Also, dass da Leute für mich da waren. Wie gesagt, ich habe vorher, meine Schwester war eine Woche bei mir. Danach kam mein kleiner Bruder, auch aus Stuttgart hochgefahren, hat mir geholfen, die ganzen Bürokratie-Dinge zu regeln. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Du kriegst 2 Tage nach so einem Vorfallpost, dass du nicht mehr krankenversichert bist, dann kommen die ganzen Dinge, die du beantragen musst, Witwenrenteversicherungen und alles, was du regeln musst. Du musst die Beerdigung regeln von jetzt auf gleich. Es war noch Corona. Wen lädst du ein? Wie machst du das? Ne? Also ich bin fast wahnsinnig geworden. Ne? Und da dann Leute an der Hand zu haben, die sagen, du, ich kümmere mich darum, ich mache das, ich organisiere das für dich. Ne?
Was hat dich davon abgehalten, auch zu gehen?
Also das ist für mich gar keine Frage. Also das würde ich nie machen. Ne? Also das ist etwas, was Gott absolut nicht will, ne? Dass man sich das Leben nimmt. Ne? Und ja. Nee, also, und ich würde ja auch meinen Kindern zuliebe, ne? Also das geht gar nicht, ne?
Kommen manchmal, das ist ja noch keine Zeit, 2 Jahre. Hm. Und du bist ja ständig auch mit dem konfrontiert, wie es deinem Sohn geht. Hm. Aber gibt es manchmal Momente, wo du an all das nicht denkst und dich dabei ertappst, dich am Frühling oder an Blumen zu freuen? Mhm.
Die gibt es zum Glück wieder, ja. Da bin ich sehr dankbar. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch ganz viel Hilfe bekommen beim Palliativdienst hier in Lippe. Man denkt immer Palliativdienst, die kümmern sich nur um Sterbenskranke, um Todkranke, aber die haben auch eine ganz große Trauerarbeit. Und da konnte ich andocken, da habe ich Gespräche bekommen, die haben professionell ausgebildete Leute. Und das hat mir total geholfen, mich da auszusprechen, mit denen was zu unternehmen. Ich habe mit denen zum Beispiel eine Trauerreise mitgemacht, letztes Jahr auf der Insel Jüst. Und das hat mir total geholfen. Natürlich haben wir alle zusammen geweint, aber wir haben auch alle zusammen das erste Mal wieder gelacht. Mhm. Wir haben die Insel genossen, das Leben genossen, wir haben zusammen Freude und Spaß gehabt, ne? Und das darf auch sein, ne? Und so gibt es jetzt immer mehr Momente. Ich habe mich dann so einer Trauerwandergruppe angeschlossen. Wir gehen einmal im Monat zusammen wandern und das ist einfach eine tolle Gruppe, weil man weiß, es hat jeder irgendwas ganz Schlimmes hinter sich. Und wir wandern zusammen, wir reden zusammen, wir müssen nicht über das, was wir erlebt haben, reden, sondern wir können einfach so zusammen unterwegs sein, auch mal Spaß haben, Freude haben und ja, es kommt langsam wieder, ja. Genau.
Bekommst du da ein schlechtes Gewissen?
Nein. Nee. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, ne? Also, ja, genau.
Wenn man in so einer Distanz lebt zu Gott, die zulässt, wer ist Gott für dich letztendlich? Wenn man durch diese Krisen und Kampfgebiete durch muss, musste oder muss, ist er gegenwärtig auch so?
Also Gott ist für mich wirklich derjenige, der mein Leben in Händen hält und der mir jetzt nicht versprochen hat, dass dieses Leben nur einfach ist und easy und dass ich nur beten muss und dann passiert was. Sondern dass dieses Leben oft auch schwer ist und mühsam. Wenn man denkt an unsere Vorfahren, ne, die haben ihre Kinder verloren, als sie klein waren, die haben ihre Ehemänner im Krieg verloren und all diese Dinge. Ne, das war auch eine ganz schwere Zeit und ich gehe eben auch durch eine schwere Zeit. Es hat mir keiner versprochen, dass es einfach ist. Ne. Und wie gesagt, dieses Festhalten, dass eines Tages kein Leid, kein Tränen, kein Geschrei mehr gibt, das ist Gott für mich.
Bis dahin, dass er sagt, wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir deine Tränen abwischen. Genau. Ja. Vielen Dank, Annegret. Mhm. Obwohl es nicht ganz so passt, aber meine 4 Schlussfragen kriegen wir noch hin. Mhm. Buch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal...
Ja, bitteschön. Ach. Die Hütte. Die Hütte. Zweimal gelesen, zweimal den Film gesehen. Und das spiegelt eben jetzt total auch meine Situation wider. Das ist jemand, der was ganz Schlimmes erlebt hat und er verbringt ein Wochenende mit Gott. Ein ganz besonderes. Und das Buch finde ich mega. Auch den Film.
Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 2 Jahren?
Also ich lerne gerade Nein zu sagen zu meinen blöden Glaubenssätzen, die ich im Kopf habe, nämlich du kannst nichts, du kriegst das nicht hin, bei allen anderen läuft es besser. Und ich lerne jetzt immer wieder zu sagen, nein, das stimmt nicht. Ich habe schon vieles geschafft, ich kriege das hin, ich stehe wieder auf. Ne? Also da bin ich gerade wirklich am Lernen. Ne?
Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Genau, das ist ein bisschen das, was ich vorher auch schon gesagt habe, was mein Leben total verbessert hat oder was das Allerwichtigste ist, ist das soziale Netz. Ne? Und dieses soziale Netz zu haben und auch zu pflegen, ist super wichtig, auch in guten Zeiten, dass man das wirklich dranbleibt und dieses Netz hat. Und ja, jetzt bin ich auch wieder so weit, dass auch ich wieder auf andere zugehen kann, dass ich einfach mal nachfragen kann, wie geht's dir? Und also das ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Ne?
Wenn dich ein Tief erreicht, was machst du dann? Rennst du aus der Wohnung und gehst zu jemandem oder schreibst du eine WhatsApp?
Ich schreibe eine WhatsApp an meine beste Freundin oder irgendjemand, ja, genau. Oder ich gehe in meinen Pool hier.
Und 12 Grad.
Genau. Oder ich fahre eine Runde Fahrrad, ja. Nee. Aber nee, es wichtig ist mir auch, dass ich jemanden von meinem engsten Umfeld informiere, wie es mir geht, oder auch meine Schwester anrufe und sage, sie soll beten und ja, genau.
Annegret, letzte Frage. Ich bin echt gespannt, was du aufs Plakat schreiben wirst. Hier irgendwo Lemko, Detmold.
Da wird draufstehen, siehe, ich mache alles neu. Es wird kein Leid, kein Trauer, kein Schmerz mehr geben. Ich werde alle deine Tränen abwischen. Das wird da draufstehen.
Also hinterlasse Annegret 12 Daumen, 15, 20 Daumen, teil die Geschichte. Und wenn es euch so geht, dann, wie ihr meine ich jetzt, dann wünsche ich euch, dass ihr durchhaltet und dass euch keine Leute begegnen, die euch sagen, wie ihr glauben müsst. Die haben keine Ahnung. Ihr seid's. Um euch geht's. Es ist euer Leben. Ihr müsst Antworten finden. Und da wünsche ich euch echt, echt Leute um euch, die euch weiterhelfen. Und die für euch auch beten, weil bei euch geht dann nichts mehr. Und die manchmal auch für euch glauben. In diesem Sinne, in 2 Wochen gibt es den nächsten Film. Und bis dahin, boah, werdet super fromm. Alles Gute, bis dann, tschüss.